Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit mehr als zwei Monaten protestiert der Walliser Hanfbauer Bernard Rappa mit einem Hungerstreik gegen seine Haftstrafe, und das nicht zum ersten Mal. Inzwischen ist der 57-Jährige so geschwächt, dass er im Spital liegt. Mit seinem Hungerstreik hat er einen heftigen Streit zwischen Behörden und Justiz auf der einen und Ärzten auf der anderen Seite provoziert. Das Bundesgericht hat zum Entsetzen der Ärzteschaft entschieden, dass Rappa zwangsernährt werden muss. Das Walliser Kantonsgericht hat einem Arzt sogar mit Sanktionen gedroht, wenn er Rappa nicht zwangsernähre, obwohl Rappa das nicht will. Darf man einen Menschen gegen seinen Willen am Leben erhalten? Dürfen Ärzte ein Bundesgerichtsurteil einfach missachten? Gast von Susan Brunner ist die bekannte Theologin und Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle. Sie ist Leiterin von Dialog Ethik, dem interdisziplinären Institut für Ethik im Gesundheitswesen in Zürich, und Mitglied der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin.
Das Tagesgespräch.
Der verurteilte Walliser Hanfbauer Bernard Rappa stirbt bald, wenn er seinen Hungerstreik nicht aufgibt. Frau Baumann, soll man ihn sterben lassen?
Unter den Bedingungen, wo der Entscheid getroffen worden ist, von ihm selber auf Nahrung und Flüssigkeit zu verzichten, haben wir als Gesellschaft eigentlich keine andere Wahl, als ihn jetzt sterben zu lassen.
Das klingt wahnsinnig hart auf eine Art. Schwierig zum Akzeptieren.
Es ist auch sehr schwierig, und es zeigt jetzt ja auch mit der Verfügung, die das Bundesgericht gemacht hat, dass man ihn eigentlich sollte zwangsernähren. Spannungsfeld, wo wir als Gesellschaft drin sind. Weil die Gesellschaft ist auf der einen Seite gefordert, so einen Willen, wie ihn jetzt der Herr Rappa formuliert hat, auch festgehalten hat, explizit in einer Verfügung, dass er nicht möchte, zwangsernährt werden, zu akzeptieren, zu respektieren. Und auf der anderen Seite steht die staatliche Verpflichtung, den Menschen möglichst Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dass sie eben leben wollen, dass ihr Leben auch geschützt sein soll und dass sie ein gutes Leben führen können.
Sie haben es gesagt, das Diskutieren gibt das Dilemma auf jeden Fall. Sie sind nicht all gleicher Meinung wie Sie, Frau Baumann. Ich möchte das eigentlich, um die Begründung zu verstehen, um meine Begründung zu verstehen, Schritt für Schritt durchgehen. Jetzt nehmen wir es einmal weg vom Herrn Rappa, aber jemand wird rechtskräftig verurteilt, kommt in Haft, und er macht einen Hungerstreik. Das heisst, er setzt eigentlich den Staat und die Gesellschaft unter Druck. Ist das etwas anderes als Erpressung?
Es ist natürlich, je nachdem, wie gerecht und fair wir jetzt das Rechtswesen anschauen, wenn wir von einem Rechtsstaat ausgehen, den wir haben in der Schweiz, und er wirklich alle Mittel hat, um zu seinem Recht zu kommen, ist es natürlich eine Erpressung vom Rechtsstaat. Wenn er in den Hungerstreik tritt, unter der Bedingung, dass er urteilsfähig ist. Weil das ist eigentlich das Hauptkriterium. Und es ist natürlich jetzt im Verlauf von Verzicht auf Nahrung kommt man an einen Punkt, wo man nicht mehr urteilsfähig ist. Und er hat ja sogar für diese Situation vorgesorgt, indem er eine Verfügung gemacht hat, im Sinne von einer Patientenverfügung, dass er auch dann nicht möchte ernährt werden. Und damit bringt er natürlich den Staat eben in das Dilemma rein, dass man einen Mensch quasi muss gehen lassen, im weitesten Sinn, wenn man ihn nicht will zwangsernähren und zwangsbehandeln. Und eine Zwangsbehandlung ist immer eine Körperverletzung. Also jede medizinische und auch pflegerische Behandlung und Betreuung ohne Einwilligung von einem Menschen stellt in der Schweiz eigentlich eine Körperverletzung dar. Jetzt ist die Frage, darf der Staat so eine Körperverletzung vollziehen, um ihm das Leben zu ermöglichen? Und das ist eigentlich, und da gehen jetzt eben die Meinungen auseinander, ist eigentlich nur dann quasi möglich, wenn die Person sich nicht explizit gegen die Behandlung und Betreuung ausgesprochen hat.
Ich möchte gerade das vom Bundesgericht noch anschauen, oder was das Urteil heisst, oder auch die Verfügung aus dem Wallis, die man gehört hat vom Kantonsgericht. Aber zuerst einmal noch zu dem Mann selber. Er sagt ja eigentlich, er will lieber sterben, als in Haft leben, als unter diesen Bedingungen. Er hat das Gefühl, er ist im Recht, er fühlt sich ungerecht behandelt. Wenn er jetzt aber nicht in Haft wäre, wenn ihm das ja nicht passiert wäre, dann würde er ja allenfalls leben wollen. Wie versteht man denn den Willen in so einem Fall?
Die Verantwortung, wie man seinen Willen soll interpretieren soll, die hat er selber. Die liegt, also die Deutungshoheit von seinem eigenen Willen liegt beim Patienten und bei dem Menschen, der es betrifft. Und wenn er den Entscheid trifft, ich will nicht unter diesen und diesen Bedingungen weiterleben, dann hat er in einem liberalen Staat, wo wir drinnen leben, aus ethischer Sicht auch die Freiheit zum sogenannten selbstschädigenden Verhalten. Das heisst, wenn wir das nicht tolerieren, ist wie der Preis eigentlich von einer liberalen Gesellschaft, dann müssten wir eigentlich alle Menschen, die sich selber gefährden und urteilsfähig sind, die Urteilsfähigkeit ist das Hauptkriterium, müssten wir dann eigentlich letztlich zwangsbehandeln. Jetzt ist natürlich, weil er in Haft ist, argumentiert man natürlich, dass der Staat noch eine zusätzliche Schutzverpflichtung hat. Also im Gefängnis quasi der Staat gegenüber der Lebenserhaltung von so einem Menschen eine höhere Schutzverpflichtung hat und dort quasi die Freiheit zum selbstständigen Verhalten in dem Sinn nicht mehr gegeben ist. Das heisst, quasi, man darf jetzt, so wird argumentiert, dass quasi die Integrität von dem Menschen verletzen, seine körperliche Integrität, auch seine seelische, um sein Leben zu erhalten. Und damit kommt natürlich im Blick jetzt, ja, was heisst das, wenn Menschen sich gegen ihren Willen in Obhut befindet vom Staat, darf man dann eigentlich ihre körperliche Integrität verletzen oder nicht? Um also man sagt, das Leben zu erhalten. Oder? Das ist eigentlich das Dilemma jetzt, das drin ist.
Man macht ja eh eine Art, also der Mann ist ja inhaftiert, man hat ihm ja die Freiheit schon mal weggenommen. Das ist eben Teil von seiner Integrität. Und da könnte man ja sagen, ja gut, der Staat hat in dem Sinn mehr Recht, er hat in dem Sinn weniger zum Durchdrücken, was er will zum Beispiel.
Wobei die Freiheitsberaubung im weitesten Sinn ist natürlich legitimiert durch eine Gefährdung von Dritten. Sonst wäre die gar nicht zulässig. Ich darf auch eine fürsorgerische Freiheitsentzug bei einem psychiatrischen Patienten darf ich im Notfall bei einer Selbstgefährdung von ihm machen, aber über längere Zeit nur bei einer Urteilsunfähigkeit, wenn er nicht selber entscheiden kann, und bei einem Urteilsfähigen, wenn Dritte gefördert sind. Sonst nicht.
Um auf ihn zurückzukommen, also er ist in Haft, das heisst, auch in diesen Umständen ist sein Wille, das, was er als seinen Wille ausdrückt, muss man genau gleich respektieren, wie wenn er in Freiheit wäre. Also wenn er sagt, ich will sterben unter diesen Bedingungen, dann ist das genau gleich viel wert, wie wenn ich draussen, wenn ich nicht in Haft bin, und sage, ich will auch nicht mehr leben unter diesen Umständen.
Also er nimmt damit eigentlich das elementarste Freiheitsrecht in Anspruch, das Abwehrrecht. Das heisst nicht, dass der Rappa alles dürfte einfordern. Weil das Abwehrrecht ist klar zu unterscheiden vom Einforderungsrecht. Also er kann jetzt nicht zum Beispiel einfordern, und da haben wir auch ein Bundesgerichtsurteil, dass wir ihm zum Beispiel noch helfen bis im selbstschädigenden Verhalten. Also, dass wir die Gesellschaft muss ihm nicht Mittel zur Verfügung stellen.
Also zum Beispiel ein Arzt kann ihm nicht helfen, um sich umbringen. So.
Nein, das kann er nicht einfordern. Das kann er aber auch draussen nicht einfordern. In dem Sinn, weil die Freiheit zur Selbstschädigung ist das eine, aber ich habe kein Anspruchsrecht auf Selbstschädigung gegenüber Dritten. Weil sonst müsste mir der Staat zum Beispiel Zigaretten zur Verfügung stellen. Also das ist eine ganz feine, aber sehr klare Linie. Ich habe fast absolutes Abwehrrecht gegenüber Integritätsverletzungen, aber nur ein beschränktes Einforderungsrecht gegenüber dem Staat und der Gemeinschaft, mich im selbstschädigenden Verhalten zu unterstützen, das gibt es nicht.
Aber in dem Sinn ist er ganz genau gleich, ob er in Haft ist oder draussen, das spielt überhaupt keine Rolle, er hat die gleichen Rechte.
Also ist die Position, die das Bundesgericht jetzt so nicht teilt. Oder? Weil das Bundesgericht sagt jetzt quasi, der Lebensschutz ist jetzt höher zu gewichten als das Abwehrrecht von ihm. Und nimmt in Kauf, also würde in Kauf nehmen und verlangt jetzt auch von den Ärzten, dass sie quasi die Körperverletzung vollziehen mit einer Zwangsbehandlung.
Schauen wir das mal an. Also der Staat hat sich eben in dem Fall, der Kanton Wallis, hat sich nicht erpressen lassen. Und das Gericht hat jetzt entschieden, das Bundesgericht hat entschieden, dass der Ärzte ihn müssen zwangsernähren. Grundsätzlich, was Sie gehört haben von dem Entscheid, Frau Baumann, was haben Sie gedacht?
Also es hat mich sehr erstaunt und auch überrascht, weil es ist natürlich auch das Abwehrrecht von den Ärzten selber, steht auch auf dem Spiel. Also man kann von ihnen nicht jede Handlung verlangen. Also im Sinn jetzt, man kann von ihnen nicht eine Körperverletzung von einem anderen Menschen verlangen. Und das ist jetzt, es überrascht auch umso mehr, weil es ist jetzt ein ganz hochgehütetes Gut in der ganzen Menschenrechts- und Menschenwürd-Tradition rein, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben, vor dem Hintergrund von Forschungen, die an Menschen gemacht worden sind, ohne dass sie informiert worden sind. Und das Recht vom Patienten quasi auf informierte Zustimmung, respektive auch von jedem Proband, wo man Forschung betreibt, ist heute das Grundrecht in der Medizin überhaupt, dass ich einen Menschen nur dann darf behandeln und betreuen, wenn er dazu einwilligt. Und mit dem einhergehen ganz viele andere Pflichten dann vom medizinischen und pflegerischen Personal, dass man einen Menschen muss genau informieren, was mit ihm passiert bei einer Behandlung und der Betreuung, dass man muss wirklich seine Einwilligung abholen bei Forschungsuntersuchungen. Und das Grundrecht ist aber eben auch gesamtgesellschaftlich, ist das ein ganz wichtiges Recht im Sinn von, dass ich Freiheit habe, mein Leben frei zu gestalten, immer unter dem Vorbehalt, dass ich nicht Dritte schädige. Und auf der anderen Seite aber auch, kann ich von der Gesellschaft dann nicht alles einfordern, aber sie toleriert ein breites Spektrum auch von selbstständigen Verhalten.
Das heisst also, wenn die Ärzte, und das haben jetzt ja eigentlich alle Ärzte, Ärztinnen, haben das auch publiziert, das machen wir nicht. Wir tun nicht jemanden zwangsernähren, der explizit gesagt hat, ich will nicht zwangsernährt werden.
Ja, weil sie mit dem natürlich, sie würden gezwungen werden zu einer Körperverletzung. Und das ist natürlich, es steht eigentlich, die Lebenserhaltung steht heute nicht mehr über dem Abwehrrecht. Oder solange, wenn das Leben in der Entscheidungsfindung quasi als absolut angeschaut worden ist, als Heiligkeit des Lebens, dann hat ein Mensch nicht können, sich gegen lebenserhaltende Massnahmen entscheiden. Aber heute leben wir in einer Gesellschaft, wo Menschen ganz unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Und Medizin kann heute so viel, dass man muss immer wieder entscheiden, was ist jetzt in dieser Situation für mich angemessen. Und das Recht habe ich, zu entscheiden, welche medizinische Massnahme mir angemessen ist. Und umgekehrt hat natürlich das Spitalpersonal von seinem Handlungsauftrag her, ist die Frage, kann man jetzt außerhalb, kann man quasi das Spitalpersonal verpflichten, diese Körperverletzung zu vollziehen? Und da wehren sie sich natürlich einerseits, können sie beanspruchen, ihr eigenes Abwehrrecht, sie haben Anspruch auf Gewissensfreiheit und natürlich auch auf die ärztlichen Richtlinien, also von der Schweizerischen Akademie von der medizinischen Wissenschaften, aufs Ethos, aufs ärztliche Ethos, ist heute sehr stark eben prägt davon, dass man den Patienten muss ernst nehmen, dass man seinen Willen muss respektieren und eben auch in einer Patientenverfügung. Und wir haben ja jetzt auch das Erwachsenenschutzgesetz, das sollte in Kraft treten in den nächsten Jahren, wo ganz klar sagt, dass eine Patientenverfügung hat einen höheren Stellenwert, also muss respektiert werden und Zwangsbehandlungen, eine Behandlung eigentlich ohne die Einwilligung von einem Menschen ist eigentlich nur möglich in einer Notfallsituation, wo aber der Mensch nicht vorausgesehen hat und nur in einer Situation, wo er eigentlich einwilligen würde. Und von dem kann man beim Herrn Hoppa nicht ausgehen.
Jetzt stehen aber zwei Sachen einander gegenüber, weil das Bundesgericht ist ja offenbar ganz anderer Meinung und das Bundesgericht ist doch das höchste Gericht in diesem Land. Und wenn das Bundesgericht sagt, das müsst ihr machen, ist das eigentlich eine Auflehnung dann gegen den Staat, wenn man das nicht macht?
Es ist natürlich, man kann sagen, es ist eine Form von zivilem Ungehorsam. Also eigentlich, der Herr Rappa macht mit seinem Hungerstreik eine Form von zivilem Ungehorsam als letztes Mittel. Und ich meine, wenn so eine Handlung da ist, dann haben wir als Gesellschaft natürlich sofort auch Verpflichtung, genau anzuschauen, stimmen die Haftbedingungen, was sind für die Rahmenbedingungen gegeben, dass er überhaupt dazu kommt. Das muss man überprüfen, das ist alles passiert. Und wenn dann das Gericht gleich zur Ansicht ist, nein, das ist angemessen, die Strafe, dann nachher in einem Rechtsstaat ist das zu akzeptieren. Jetzt die Ärzte natürlich mit ihrem, sie berufen sich auf ihre Gewissensfreiheit, das ist das eine, und aber eben natürlich auf den tiefen Respekt vor dem Patientenwillen. Aber wenn das Gesetz das also quasi verfügt, das zu übergehen, ist es schon eine Form von zivilem Ungehorsam, ja.
Es geht ja eigentlich noch weiter, weil es ist ja nicht nur das Bundesgericht, das entschieden hat, sondern es ist ja das Walliser Kantonsgericht, hat eine Verfügung erlassen, und zwar gegen den Arzt, den Herr Rappa behandelt. Und hat gesagt, sie müssen den zwangsernähren, sonst gibt es einen Buss. Also ganz persönlich auf die Person, also die wird wahrscheinlich Konsequenzen zu spüren bekommen, wenn sie der Herr Rappa, also wenn der Arzt jetzt den Herr Rappa nicht zwangsernährt.
Ja, also dort ist dann auch noch, natürlich, das ist auch noch sehr speziell im Sinn, dass ja der Arzt innerhalb von 30 Tagen kann er ja gegen diese Verfügung kann er rekurrieren.
Eine lange Zeit, wo der Herr Rappa ist schon ja, über 70 Tage im Hungerstreik.
Das ist mal ein, jetzt einfach auf der Ebene von dem Pragmatischen ist das ein Problem. Und das andere ist, schon noch überraschend auch, dass es so personalisiert wird auf den einzelnen Arzt jetzt, dass man ihn will zwingen. Also es wäre auch noch, ist für mich auch so eine Frage, ja, was heisst das für das Spital, wo der Herr Rappa quasi anvertraut worden ist? Und kann man in so einer Situation, wo die ganze, also wo das Ethos von der Ärzte per se so zur Debatte steht und ja unisono alle Ärzteverbindungen jetzt auch die FMH sich klar dagegen ausgesprochen haben, gegen die Zwangsernährung, das jetzt so auf einen einzelnen Arzt zu personalisieren?
Eigentlich heisst das, der Fall vom Herrn Rappa, der fordert eigentlich jetzt gerade einmal die ganze Gesellschaft aus, er fordert auch das Rechtssystem aus, er fordert, also stellt uns vor Fragen. Es kommt mir manchmal vor, wenn wir uns das gar nicht überlegt haben mit Hungerstreik. Also, wie jetzt das Gericht urteilt, wie jetzt die Ärzte herausgefordert werden, wie die Situation ist von einem Einzelnen, der jetzt einen Hungerstreik macht.
Ein Hungerstreik ist natürlich das eine, das andere ist die ganze Frage vom Nahrungsverzicht, wo viele Menschen auch bewusst wählen am Ende des Lebens. Und es stellt natürlich die Grundfrage schon in den Raum, wie weit darf man über den Willen von Menschen hinweggehen, die quasi der Obhut vom Staat sind. Und zwar in Bezug auf ihre körperliche Integrität. Und zwar nicht nur in Bezug auf den Schutz vor Fremdgefährdung, sondern wirklich um den Lebensschutz eigentlich über das Abwehrrecht zu stellen. Beim Einsatz würde ich eigentlich, eben, wenn man das dann verallgemeinert, und das muss man ja auch, was heisst denn das für andere Patienten und Menschengruppen? Heisst das jetzt, zum Beispiel auch, was hat das für Auswirkungen auf die Psychiatrie, wo Menschen unter Umständen auch Behandlungen verweigern und im weitesten Sinne auch urteilsfähig, also wenn sie urteilsfähig sind und eine Verfügung gemacht haben für die Situation, wie geht man dann in Zukunft mit Verfügungen in der Psychiatrie um? Gibt man quasi die Freiheit zu dieser Selbstständigung? Wird einem die abgesprochen in diesen Institutionen? Respektive, das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch der andere im weitesten Sinne Zwang. Sie müssen sich informieren, sie müssen genauso ernst nehmen in die körperliche Integrität wie von anderen Menschen. Und das, finde ich, ist auch so das Paradoxe oder das Ambivalente in dem Ganzen. Wir haben auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja so stark die Forschung an behinderten Menschen vollzogen worden sind, ohne Einwilligung, und wir, die Menschenrechte, Menschen wird dann so ins Zentrum gestellt, haben wir bereits in den 60er Jahren haben wir wieder Forschungen gehabt, ohne Einwilligungen, zum Beispiel an Gefängnisinsassen. Natürlich, das ist weiter weg jetzt von dem Fall, aber es zeigt einfach, wenn wir die Hürden senken, quasi, dass wir Menschen mit fragen, was mit ihnen soll passieren, dass wir anfangen, über sie verfügen, im Namen von einer Lebenserhaltung, die sie in dieser Situation nicht wollen, dann stellt das natürlich unser wie ein Grundverständnis auch vom Staat infrage. Also im Sinn vom Staat von mündigen, freien Bürgern, aber jetzt auch wenn sie nicht mehr frei sind, so grundsätzliche Ansprüche haben.
Ist denn das auch, mich denke, es ist noch nicht sehr lange her, dass man genau in psychiatrischen Kliniken Zwangsbehandlungen vorgenommen hat. Man hat Leuten Medikamente gegeben, die sie vielleicht gar nicht wollten. Vielleicht sind die Verfügungen nicht so explizit gegeben. Aber es hat viel zu diskutieren gegeben. Ist denn diese Situation jetzt, dass man sagt, nein, in dem Fall sollte man zwangsernähren, ist das ein Rückschritt?
Also aus meiner Sicht ist es schon ein Rückschritt. Also ich meine, in der Psychiatrie muss man schon auch aufpassen. Dort die sogenannten Zwangsbehandlungen dürfen auch heute dürfen nur stattfinden, wenn der Mensch urteilsunfähig ist oder eine Fremdgefährdung. Und auch dort ist dann noch zu unterscheiden zwischen Verwahrung, also zum Schutz von Dritten, und dann wirklich eine Zwangsbehandlung im eigentlichen Sinn, medikamentös. Wir müssen Patienten fragen. Und eben das hohe Gut, das steht wie zur Debatte. Und die ganze Entscheidungsfindung bei uns im Staat ist ja, auf der einen Seite ist das so, dass der Staat Rahmenbedingungen, lebensfreundliche, lebensförderliche Rahmenbedingungen muss zur Verfügung stellen, die das Leben schützen. Das ist ganz höchst gut, ganz wichtig, weil ja der Körper in dem Sinn der Träger ist auch von dem freien Willen. Und gleichzeitig aber müssten wir sehr, sehr viel grundsätzliche Entscheidungsfindung wird völlig anders aussehen, wenn die Lebenserhaltung wieder zum obersten Prinzip würde.
Ein Zürcher Strafrechtsprofessor hat gesagt, gut, wenn der Staat nicht garantieren kann, dass der Mensch lebt, der jetzt im Hungerstreik ist, und man kann ihn nicht zwangsernähren, muss man ihn eigentlich aus der Haft entlassen.
Also das wäre natürlich, also damit würde in dem Sinne eine Erpressung stattfinden. Und die Frage ist natürlich, könnte man das auch rechtfertigen mit Fremdgefährdung? Also was rechtfertigt überhaupt eine Haft? Und das ist ganz klar eigentlich nur die Fremdgefährdung. Rechtfertigt Haft. Und das ist eine grosse Debatte, auch darüber dürfte der Staat zum Beispiel rächen. Oder das wäre eine andere Argumentationsschiene, dass man sagt, der Rappa darf sich seiner Strafe nicht entziehen. Und darum müssen wir ihn zwangsbehandeln. Und das ist aber, das ist jetzt zum Beispiel eine lange Debatte gewesen in Deutschland um Terroristen, wo es darum ging, dass sie gehen können. Wo dann kam, ist, nein, man darf sie auch nicht wegen der Schwere vom Vergehen, darf man sie nicht entlassen. Und dort ist das stark auch thematisiert worden. Und der Staat sollte aber nicht rächen, sondern der Staat, weil das ist eine Kategorie, die eigentlich der Staat nicht kennen sollte. Und zwar einfach, weil Rache ist in dem Sinn nicht ein rechtsstaatliches Mittel. Der Staat hat die Aufgabe, die Einzelnen zu schützen vor Übergriff. Aber was dann die Person selber, sie darf einfach keine Gefahr mehr sein für andere Menschen.
Dort wurde es wahrscheinlich jetzt ziemlich kompliziert, oder ist, wie gross ist Gefahr Cannabis für andere Leute? Dort hat der Staat mal entschieden, dass es gefährlich ist. Weil, ich glaube, diese Debatte führen wir gar nicht an. Aber das heisst eigentlich, wenn ich zurückkomme auf den Anfang, also wenn der Bernhard Rappa den Hungerstreik weitermacht, wenn niemand ihn zwangsernährt, dann stirbt er. Und das heisst, als Gesellschaft müssen wir das eigentlich akzeptieren, im Sinne von der Wille vom Individuum, von einem mündigen, urteilsfähigen Individuum, geht eigentlich über alles.
Der Abwehrwille, aber nicht der Einforderungswille. Weil das, was ich einfordern kann, das müssen wir gesellschaftlich miteinander aushandeln.
Genau, also helfen kann ihm eigentlich niemand, aber wenn jetzt einfach ein Arzt sagt, ich tue den Mann nicht zwangsernähren, weil er will das nicht und er stirbt, dann müssen wir das als Gesellschaft akzeptieren als der Wille von dem Mensch. Also respektive in dem Fall von dem Häftling, der sagt, ich mache den Hungerstreik, ich will sterben unter diesen Bedingungen, ich will auch nicht zwangsernährt werden, das ist mein Wille.
Ja, wenn er urteilsfähig ist und das klar so formuliert hat, in seiner Verfügung auf die Situation hin, dann vertritt ich die Position, dass man das muss akzeptieren in einer liberalen Gesellschaft. Weil sonst, wenn man das nicht zulässt, verletzen wir eigentlich eines der grössten Grundrechte überhaupt. Den Anspruch auf körperliche Integrität und psychische Integrität.
Und wie ist das zu gewichten gegenüber dem Glauben von Leben ist Gott gegeben, Leben ist das höchste Gut, Leben soll man um jeden Preis erhalten?
Das ist eine ganz spezielle moralische Position, wo ein Staat, der religiös in dem Sinn pluralistisch ist, auch, kann man mit einer Position so nicht argumentieren. Darum haben wir ja heute ist eben das Abwehrrecht, mein Anspruch, meinen eigenen Lebensentwurf zu verwirklichen, ist so gross. Nur darf der Lebensentwurf einen anderen nicht gefährden. Und trotzdem, und das ist schon wichtig, muss der Staat lebensfreundliche Rahmenbedingungen schaffen. Aber er darf trotzdem nicht zum Preis von der Verletzung von der Integrität des Einzelnen. Das vollziehen.
Kann man sagen, allenfalls, was wir für Lehren aus dem Fall könnten ziehen, aus allem, was jetzt passiert ist, im Zusammenhang mit dem Fall vom Herrn Rappa?
Was für mich sehr eindrücklich ist, ist eigentlich, wie selbstverständlich ja, auch von der Ärzteschaft der Anspruch vom Patienten auf Einwilligung für Behandlung und Betreuung ins Zentrum gestellt wird. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt, auch wo ich denke, wir als Gesellschaft einen grossen Wandel durchlaufen haben, dass man auch nicht mehr einfach fremdbestimmt für andere sagt, was für sie gut ist. Und gleichzeitig schon die Frage natürlich, was für Aufgaben in Bezug auf Lebenserhaltung hat der Staat. Was für Rahmenbedingungen muss er zur Verfügung stellen? Und dass man aber ganz klar mit Verhältnis klären von dem individuellen Abwehrrecht gegenüber dem staatlichen Einforderungsrecht, gerade dieser Person gegenüber auf Lebenserhaltung. Das ethische Dilemma ist im Moment klärungsbedürftig in der Situation, wie wir sie jetzt haben.
Ruth Baumann-Hölzli, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gast von Susanne Brunner im Tagesgespräch war Ruth Baumann-Hölzli. Sie ist Theologin, Ethikerin und unter anderem Mitglied der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin. Sie sagt, man dürfe den Hanfbauer Bernard Rappa, der seit Wochen im Hungerstreik ist, nicht zwangsernähren, weil er das nicht will.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.